Ja, in dieser Stunde geht es hauptsächlich um Elektromobilität, um E-Autos. Und ich begrüße erstmal ganz herzlich Julia Maulert, Beraterin für Elektromobilität, die Fachfrau. Herzlich willkommen.
Hallo Pablo, danke für die Einladung.
Ja, zunächst mal der sportliche Bereich. Das E-Auto-Rennen, das, an dem du auch teilgenommen hast, das fand letzte Woche statt.
Genau, in Meppen.
Ja, in Meppen. Wie muss man sich das vorstellen? Ist das normal so wie eine Rallye-artige Veranstaltung oder ein Rundenrennen?
Also in Meppen gibt es einen Rundkurs, der eine Rennstrecke ist, also wo auch normale Rennen ausgetragen werden. Das Rennen an sich ist ein bisschen anders als tatsächlich, also es geht nicht um Höchstgeschwindigkeit, absolut nicht, sondern um Nachhaltigkeit. Das heißt, wer in 2x12 Stunden, weil sie keine Nachtzulassung hatten, die meisten Runden gefahren hat, das ist dann der Sieger.
Wie viele Teilnehmer waren dabei?
Freitags waren es 7 und also Teams bestehend aus mehreren Leuten. Also man konnte alleine fahren, man konnte aber auch zu 5 fahren. Deshalb ist die Teilnehmeranzahl ein bisschen verwirrend. Aber am Samstag waren es dann 10 Teams, die dann auch mit jeweils 2, 3 Leuten gestartet sind.
Also man fährt dann immer nur, wenn man jetzt 5 Leute hat, dann fährt jeder, sage ich mal, von den 24 Stunden 5 Stunden oder so.
Ja, genau. Also mit Ladestopps ist natürlich immer so ein bisschen, ich bin tatsächlich alleine gefahren. Also ohne zweiten Fahrer sozusagen zur Abwechslung. Und das ist schon eine harte Ansage. Aber ich bin dann tatsächlich auch nur Samstag gefahren. Und es gab 2 Möglichkeiten. Einmal, dass man die 24 Stunden fährt. Und einmal, zweimal, also konnte man sich aussuchen, ob man freitags oder samstags dann noch fährt.
Es gibt also auch Ladepausen. Wie viele gibt es denn da in den 24 Stunden?
Ja, möglichst wenig, damit man viel fährt. Das ist dann so Teamstrategie und man guckt eben auch, wie viele Fahrzeuge sonst noch auf der Strecke sind, also wie unbescholten man sozusagen alleine das Feld fahren kann und ja, möglichst wenig Leute dann auf der Strecke hat, um dann einfach viel Kilometer zu kriegen.
Ja, wie stellt man sich das vor? Also ich lade meinen Akku jetzt voll auf.
Das darf ich schon mal nicht, weil am Start darf ich nur 10% haben. Das heißt, ich muss sehr sparsam mit den Ressourcen fahren. Ich kann ein paar Runden fahren und muss dann relativ zügig wieder in die Box. Und dann entscheidet man eben, weil ja eben die Autos unterschiedlich große Akkus haben. Also ein Tesla hat jetzt einen größeren Akku als zum Beispiel ein Golf oder ein E-Up, damit man da eine Chancengleichheit reinkriegt.
Wenn ich jetzt mit dem E-Akku fahre, wie kann ich denn das steuern? Wenn ich jetzt zum Beispiel schneller fahre, verbraucht der Akku mehr, nehme ich an.
Genau. Also je höher die Geschwindigkeit ist, das ist für alle gleich, Physik lässt sich ja auch da nicht ausschalten, ist es einfach so, dass man mehr verbraucht, aber man schafft dann auch mehr Runden. Also deshalb muss man die Balance finden zwischen nachhaltigem Fahren und der Anzahl an Boxenstopps. Also das ist dann tatsächlich, ja, das kann man berechnen alles natürlich, aber das Leben sieht dann meistens ganz anders aus als die Planung.
Und wie du schon gesagt hast, wenn man jetzt fährt und man hat das Glück, dass nicht so viele auf der Strecke sind, braucht man ja auch nicht zu überholen. Aber Überholvorgang ist sicherlich auch akkulastig.
Genau, richtig. Man beschleunigt ja in dem Fall und man bremst viel später. Das heißt, man kann auch nicht so viel rekuperieren, also wieder Strom in den Akku geben, sodass man natürlich versucht, eigentlich immer hinter den Leuten zu bleiben.
Wie lange dauert denn so eine Ladepause?
Das kann mal eine Stunde dauern. Wir hatten auch einen, der hat 3 Stunden am Stück geladen. Da haben wir gefragt, ob da technisch alles in Ordnung ist, weil das außergewöhnlich ist. Aber der hat dann quasi einmal durchgeladen, um dann bis zum Schluss auch durchzufahren. Da hatte jeder so seine eigene Strategie. Also von 10 Minuten in der Box bis 3 Stunden war alles dabei.
Wenn du den Akku jetzt voll aufladen willst, ist das sinnvoll und wie lange dauert das?
Das ist überhaupt nicht sinnvoll, weil der Akku im unteren Bereich und im oberen Bereich einfach sehr langsam lädt. Und dann kann man natürlich schneller fahren. Also so zwischen 30% und 70% bei vielen Autos, manche auch 20% oder 80%. Da muss man eben auch sein Fahrzeug kennen und wissen, wie die sogenannte Ladekurve dann eben auch aussieht.
Ja, interessant. Du hast den 6. Platz belegt. Wie kam es dazu?
Eher durch Zufall, weil eigentlich wollte ich gar nicht mitfahren und wollte dem Veranstalter nur helfen und habe dann gesagt bekommen, ja, also vielleicht kannst du ja mit deiner Dashcam, die du ohnehin schon an Bord hast, dann auch mitfahren. Dann würdest du als normales Team gewertet. Dann war Freitag das Qualifying, dann habe ich daran teilgenommen und habe die Pole Position bekommen, weil ich eben so effizient mit dem Auto umgehen konnte. Das bedeutet Startreihe 1, also Platz 1, aber das ist natürlich ein bisschen blöd, wenn man die Dashcam vorne hat und alle anderen hinten stehen. Deshalb habe ich meinen ersten Startplatz abgegeben, bin auf Platz 10 zurück, so, habe dann von hinten das Feld sozusagen aufgerollt, war natürlich auch gut, weil die Strategie dann auch ist, man muss nicht überholen, man wird nicht überholt, man ist nicht in dem Gedrängel vorne drin. Es war auch ein Teil der Strategie, kann man sagen. Naja, auf jeden Fall bin ich dann halt natürlich rausgefahren, um die besten Bilder zu kriegen, wenn die meisten Fahrzeuge waren. Hab mir natürlich aber auch dann Stellen gesucht, wo dann rein niemand auf der Straße war. Und da ich so ein bisschen antizyklisch einfach gefahren bin, war das vielleicht der Erfolgsgarant.
Und du bist alleine gefahren?
Genau, ich bin komplett alleine gefahren. Es war natürlich ein bisschen anstrengend mit dem Helm, also es ist Helmpflicht. Und wenn man den halt nicht so oft trägt, dann macht die Wirbelsäule da ganz schön Theater. Und auch der Rücken ist ja irgendwann durch, ne, nach ein paar Kilometern fahren. Und deshalb, das war schon hart an der Grenze, aber es gibt eben auch bestimmte Timeslots, in denen man dann nicht fahren darf, weil man nur eine bestimmte Anzahl an Minuten sozusagen am Stück fahren darf. Dann zählt die Uhr quasi runter und man darf dann irgendwann wieder losfahren.
Tja, ich stelle mir das ganz schön hart vor. Wie kommt man da durch? Ich meine jetzt
gute Vorbereitung, gesunde Ernährung, viel trinken.
Wollte ich gerade sagen, Energiedrink oder sowas.
Das habe ich jetzt mir verkniffen. Ich habe vorher gut geschlafen. Das ist schon mal, weil du fährst ja auch im Dunkeln eine ganze Strecke. Und wenn man halt wirklich immer nur dieselben Kurven fährt, dann ist das natürlich, ja, dann geht das Adrenalin irgendwann auch runter und dann ist die Konzentration irgendwann weg. Ich habe es dann mit Nüssen ausgeglichen. Also insofern, das war dann so mein Schwerpunkt mit der Ernährung, ja.
Gibt's da eigentlich auch ab und zu mal einen Crash?
Gott sei Dank nicht. Also wir bewegen uns ja nicht im Bereich der Höchstgeschwindigkeiten und im Ellenbogenfahren sozusagen. Aber am Nürburgring gab es tatsächlich, also das ist jetzt eine andere Veranstaltung gewesen, tatsächlich jemanden, der mit jemandem anders kollidiert ist. Nur leichter Blechschaden, also jetzt nicht wie in der Formel 1 so spektakulär. Ab und zu landet auch mal jemand im Kiesbett, natürlich, klar, aber der wird dann, ich sag mal, relativ zügig wieder rausgezogen und kann eigentlich, sobald er die Steine entfernt hat, dann auch wieder auf die Strecke.
Tja, dann erstmal nochmal herzlichen Glückwunsch und wir unterhalten uns dann gleich mal über die E-Autos allgemein in Deutschland.
Danke.
Bei mir im Studio weiterhin Julia Maulhardt, Beraterin für Elektromobilität. Wir haben uns erstmal über das Sportliche unterhalten. Jetzt unterhalten wir uns ein bisschen über das Technische. Ab 2035 soll es keine Zulassung mehr für Verbrennermotoren geben. Wie hoch ist denn die derzeitige Quote der E-Autos in Deutschland?
Wir haben das tatsächlich eben gerade mal nebenbei recherchiert. Es sind 13,6, um es genau zu sagen. Ich hätte vorher gesagt 10%, da lag ich schon ganz gut. Das sind aber die reinen Elektroautos. Und dann gibt es ja auch noch die, die den Plug-in Hybriden haben, also noch einen Verbrennungsmotor on board haben. Das sind dann über 26% und bei den E-Autos ist das eine Steigerung um über 100% und das ist ja schon mal eine Ansage.
Werden denn die Hybridautos, wenn die auch noch einen Verbrennermotor haben, die dürften dann ja auch nicht mehr zugelassen werden, oder?
Genau, das ist also es gilt dann das Verbrennerverbot für alle Motoren und das entspricht dann eben auch dem Hybridmotor. Reine Elektroautos sind dann weiterhin erlaubt und alle anderen, die dann auch mit elektroangetriebenen Motoren fahren.
Und wer noch ein altes Verbrennerauto hat, der darf es ja weiterfahren. Ne?
Na klar, die haben Bestandsschutz.
Ja, dann kaufe ich mir vorher noch eine alte Kiste und fahre, bis das auseinanderfällt.
Naja, das gilt nur für Neuwagen. Also alte haben sowieso Bestand, egal welche Bauart und Antriebseinheit. Nur für Neuwagen gilt das Verbrennerverbot.
Bei den E-Autos, Kritikgründe waren ja bisher einmal der Preis und die Reichweite. Wie sieht es damit zurzeit aus?
Also der Preis ist tatsächlich wieder etwas gestiegen, weil die Nachfrage sehr hoch ist und die Hersteller sich gegönnt haben, dann nochmal einen extra Aufschlag zu geben. Aber aktuell gibt es noch eine Förderung von 6.000 Euro. Das wird nächstes Jahr so ein bisschen runtergefahren. Aber nichtsdestotrotz ist es eben auch möglich, noch Fahrzeuge A zu bekommen. Auch Verbrennerfahrzeuge sind ja im Moment mit Lieferschwierigkeiten problematisch. Und das, was ich damals gekauft habe mit nur 350 Kilometern Reichweite, hat heute 700 Kilometer. Also insofern, das ist natürlich eine Top-Akku-Ausstattung schon. Aber die aktuellen, ich sag mal vorsichtig, Mittelklasse-Autos haben eben 350 Kilometer Reichweite. Und das ist durchaus eine ordentliche Möglichkeit, sich von A nach B zu bewegen.
Akkus müssen geladen werden. Gibt es eigentlich genug Ladestellen?
Überall da, wo Licht ist, ist auch Strom. Ja, ganz einfach gesagt. Also wer jetzt wirklich nur öffentlich laden kann und zu Hause keine Möglichkeit hat, eine Wallbox zu nehmen, ist auf öffentliche Ladeinfrastruktur angewiesen. Die ist aber sowohl in den Städten als auch an den Autobahnraststätten schon mittlerweile sehr gut. Wird immer weiter ausgebaut, je nachdem. Die Fahrzeuge werden ja auch steigen ja auch in den Zulassungszahlen. Und genauso analog geht das mit den Ladestationen auch weiter.
Also ich könnte mein Auto auch zu Hause laden.
Genau. Im Prinzip braucht man einen Stellplatz, ein Kabel von A nach B. Das ist die Notlösung mit Schuko-Stecker, wirklich nur eine Notlösung. Aber wenn man das Haus sozusagen so ein bisschen technisch aufrüstet, ist das alles gar kein Problem. Eine Wallbox bestellt, die dann im Prinzip auch misst, ob der Strom wirklich fließen darf oder nicht, ob das zu warm, zu kalt, wie auch immer ist, kann man bis zu 11 kW laden. Das ist schon eine ganze Menge. Und man hat ja eigentlich auch Zeit, wenn man zu Hause ist. Also ich schlafe 8 Stunden und dann ist mein Akku grundsätzlich danach auch wieder voll.
Ich könnte das Auto auch mit einer normalen Steckdose laden?
Zur Not.
Zur Not, das bedeutet, das wird dauern und kostet Strom.
Also die technischen Anlagen der alten Häuser sind nicht dafür ausgelegt, dauerhaft diese hohe Leistung zu ziehen. Wenn wir uns mal die Haare föhnen, ist das eins, dann sind das aber nur 3 Minuten. Dafür ist es dann eben kein Problem. Aber wenn natürlich eine Dauerlast da drauf ist, also man den ganzen Tag Haare föhnen würde, dafür wäre es im Prinzip nicht mehr möglich. Und deshalb kann man das mal zur Not machen. Aber die Leitungen sind halt mit einem kleinen Querschnitt versehen und deshalb werden sie halt warm und dann gibt es die Brandgefahr.
Gibt es denn noch andere Gefahren bei den Akkus?
Erstmal, dass die Garantie abläuft. nein, ansonsten, sie sind relativ gut zu löschen mittlerweile. Also wenn sie mal in Brand geraten, was ein Viertel so häufig auftritt wie bei einem Verbrenner, wo man ja Flüssigkeiten, explosive Flüssigkeiten auch mit sich rumfährt, ist es da tatsächlich wesentlich einfacher. Und es gibt mittlerweile Feuerlöscher, die extra dafür zugelassen sind. Also auch die Feuerwehren sind da, die kühlen die Akkus. Das ist einfach technisch möglich. Dann gibt es Löschdecken, die man übers Auto zieht. Das ist jetzt unabhängig vom Verbrenner und Elektroauto. Das ist eine Möglichkeit. Und es gibt Löschlanzen, die direkt in den Akku gehen und eben kühlen. Und dann gibt es immer noch die Möglichkeit eines Quarantäneparkplatzes, also ein bisschen außerhalb von allem, damit es nicht übergreift, wenn man den dann erstmal abstellt. Aber ansonsten ist es eigentlich wesentlich einfacher und man hat länger Zeit, aus dem vielleicht eventuell irgendwann brennenden Auto rauszukommen.
Aber brennende Akkus, nehme ich mal an, sind die absolute Ausnahme.
Ja.
Also ähnlich wie der Akku von deinem Handy kann ja auch explodieren.
Genau. Also in dem Niveau bewegen wir uns und wir schleppen das Teil ja auch immer in der Hosentasche, Hemdtasche, wie auch immer mit uns rum. Das haben wir ja auch gelernt und machen wir so.
Wenn man jetzt bei den Autoherstellern hört, also alle sind ja jetzt auf E-Autos auch fixiert. Wer ist denn zurzeit der Marktführer?
Ein Hersteller, der in Deutschland Auto produziert, aber nicht aus Deutschland kommt, nämlich Tesla aus Grünheide. Die haben mit dem Model Y, also Model Y, so wird es ja genannt, alle anderen in der Zulassungsstatistik überholt. Also selbst VW mit verschiedensten Modellen hat er das Nachsehen. Und sie sind halt preislich unschlagbar für das, was sie einfach bieten an Technik. Und deshalb kommen die meisten Autos tatsächlich aus Grünheide.
Wie siehst du jetzt als Fachfrau die Entwicklung und wo siehst du die größten Bedenken?
Ja, ich fahre schon ewig. Also mich kann nichts mehr schrecken, Punkt eins. Und Punkt zwei, ich bringe es ja auch den Leuten bei. Also es gibt Elektromobilitätsschulungen. Die meisten denken immer, ja, wie kann ich denn mal laden? Wie geht das denn eigentlich? Also eigentlich die Scheu so ein bisschen vor der Technik. Das kriegt man dann bei uns auch erzählt. Also wir fahren mal zu einer Ladestation und schalten die mal frei und ja, wie ist denn das und fährt sich das anders? Und dafür gibt's halt Fahrsicherheitstrainings beim ADAC mittlerweile. Also das ist einfach einsteigen, fahren und ansonsten gibt's da keine Bedenken. Das ist einfach eine psychische oder psychologische Sache, sich einfach an eine neue Technik zu wagen.
Und fahren tue ich das Auto genau wie jedes andere Auto?
Nee, besser, weil ich beschleunige schneller und ich habe auch das Thema, dass ich ja Strom in den Akku gewinnen kann, was ja bei einem Verbrenner nicht so ist, da kippt mir keiner was in den Tank. Und ich habe eben auch die Möglichkeit, sozusagen ja das Belohnungssystem einfach zu haben, dass ich dann auch weniger Wartung habe. Tatsächlich, ich bremse deutlich später, ich bremse deutlich weniger, ich habe weniger Abrieb an den Bremsen, ich habe weniger Teile, die kaputt gehen. Also im Prinzip auch eine wirtschaftliche, gute Lösung.
Aber sonst fährst du genauso wie ich mit Bremse, Gas und Kupplung.
Wie gesagt, die Bremse verkneife ich mir meistens. Die nutze ich tatsächlich echt nur, um in den Stand zu kommen, also wirklich bei ganz niedrigen Geschwindigkeiten. Das hat natürlich auch den Nachteil, dass sie irgendwann festrostet. Das heißt, man muss sie irgendwann mal benutzen. Aber meistens hat man jemanden vor sich, der einem das auch abfordert. Insofern vorausschauend fahren, wie sonst auch. Ansonsten hat man zwei Pedale tatsächlich, nicht mehr drei. Also es ist eine Automatik sozusagen. Aber ansonsten, ja, ist es erstmal ein normales Auto.
Meinst du, dass der Zeitraum von jetzt noch 13 Jahren ausreicht, um das so hinzukriegen?
Mit dem Verbrennerverbot?
Mit dem Verbrennerverbot.
Ja. Also alle Hersteller stehen Gewehr bei Fuß. Also die wissen, was ihnen blüht, wenn sie es nicht schaffen. Das haben sie ja auch schon mitbekommen, als es jetzt um die Quoten ging. Also die mussten ja bestimmte Quoten an E-Autos auch verkaufen und haben so eine Strafzahlung gekriegt. Und da sind ja einige böse auf die Nase gefallen und haben sich dann Zertifikate von Tesla gekauft, damit sie es überhaupt einhalten konnten. Und die stehen natürlich jetzt noch mehr unter Druck als alle anderen. Aber der Großteil macht ja schon sehr viel auf dem Gebiet.
Und wenn ich das richtig sehe und höre, die Autos sind auch leiser.
Ja und nein. Also die alten Modelle ja, weil mittlerweile haben sie ein Soundmodul verpflichtend im Auto, damit man sie tatsächlich hört. Aber die Technik an sich ist per se erstmal leise, was ich persönlich super finde. Wir stehen hier an der Deister Allee und Deister Straße, da geht eine Menge Verkehr drüber. Hier möchte ich nicht wohnen. Und deshalb ist es natürlich schön, wenn die Autos technisch leiser werden können. Und deshalb stört mich so ein bisschen auch, dass es ja technisch künstlich laut gemacht wird wieder. Vielleicht ändert sich das nochmal und es geht wieder zurück.
Ja, dann hoffen wir, dass das E-Auto das Auto der Zukunft ist.
Der Gegenwart.
Der Gegenwart. Ja, der Gegenwart und der Zukunft. Julia Maulert, ich danke dir, dass du hier gewesen bist. Wir sind ein bisschen schlauer geworden und findet dies Jahr noch ein Rennen statt?
Ja, oder? Tatsächlich eins in Spanien. Das ist dann auch, also es ist ja eine Serie sozusagen, die man mitfahren kann. Ich bin jetzt wirklich nur ein Rennen die Saison mitgefahren. Aber es geht in Spanien nochmal um die Wurst.
Okay, da bist du aber nicht dabei.
Nein.
Na gut, dann machst du nächstes Jahr weiter.
Genau.
Vielen Dank, Julia Maulert, Beraterin für Elektromobilität. Wir haben was erfahren über E-Autos und wie ein E-Auto-Rennen stattfindet.